Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Ich finde, es muss eine Grundmotivation sein, sozusagen, dass wir wirklich diese Welt, in welcher Facette auch immer, aber prägen wollen. Und dafür müssen wir sie auch verstehen. Es geht um Verhandlungen. Kooperation entsteht, weil Länder verhandeln und sagen, hier helfe ich dir und dann hilfst du mir dort drüben. Es gibt genug Platz in dieser Welt für jegliche Träume.
Ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Sie hören den Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute ist bei mir zu Gast Professorin Marina Henke. Sie unterrichtet an der Hertie School of Governance in Berlin. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo Marina Henke.
Hallo, ich freue mich auch riesig, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Es ist wunderbar, dass Sie in Ihrem vollen Timetable die Zeit für uns gefunden haben und sich auch noch Zeit nehmen, auf Deutsch mit uns zu sprechen. Denn eigentlich ist es gar nicht mehr Ihre Sprache, mit der Sie in der Wissenschaft unterwegs sind. Wie ist es dazu gekommen?
Das stimmt. Ich bin zweisprachig schon aufgewachsen. Meine Eltern haben beide für die GTZ gearbeitet, also in der deutschen Entwicklungshilfe. Und als ich 3 Monate war, sind wir nach Sri Lanka gezogen. Und in Sri Lanka ist zumindest die offizielle Sprache immer noch Englisch. Natürlich gibt es dann auch andere Sprachen, Singalesisch, Tamil. Aber habe ich dort schon eben Englisch gelernt. Und dann sind wir zu verschiedenen anderen Plätzen immer wieder umgezogen. Ich bin dann erst in Frankreich zur Schule gegangen. Also ich spreche auch fließendes Französisch, habe dann auch lange in Lateinamerika gewohnt. Deshalb würde ich nicht mal sagen, dass Englisch eigentlich meine Hauptsprache ist, sondern dass ich einfach ein ziemliches Wirrwarr an Sprachen in meinem Kopf habe. Und eine von denen ist eben das Deutsch.
Ist das ein Segen oder ein Fluch, wenn man mit seiner Familie von klein auf eigentlich überall in der Welt zu Hause ist, aber auch immer nur temporär seinen Standort findet?
Ich glaube, das hängt sehr von dem Charakter des Kindes ab. Für mich war es ein Segen. Ich bin jemand, der sehr neugierig ist. Ich wurde neulich von einer Schülerin gefragt, wenn sie sich mit einer Disney-Figur identifizieren, was wäre das? Und ich habe gesagt, Mowgli vom Dschungelbuch, weil ich eben wirklich vor allem als Kleinkind in fast einer dschungelartigen Umgebung aufgewachsen bin, eben gerade in Sri Lanka. Und das hat mir eigentlich nie wirklich Angst bereitet, sondern ich war immer von Neugier betrieben. Und dann ist natürlich spannend, diese ganzen verschiedenen Länder und diese ganzen Kulturen selbst kennenzulernen und das natürlich dann auch mitzutragen in sein eigenes persönliches Leben.
Mowgli ist eine spannende Figur, wenn man es so vom Anfang denkt. Wenn ich sie jetzt heute dort, wo sie stehen, anschaue, kämen mir auch Mulan oder Merida, so die kriegerischen Prinzessinnen, die eigentlich den Konflikt nicht scheuen und sich auch nach vorne in die erste Reihe werfen, dort für ihre Themen einstehen und für die auch kämpfen. Das wären jetzt Disney-Figuren, die mir auch bei Ihnen in den Kopf kommen.
Ja, aber ich muss wirklich sagen, dass ich mich immer noch eher als Mowgli identifiziere. Und weil eben für mich wirklich diese Neugierde immer noch die zentrale Kraft ist, die mich antreibt. Und deshalb bin ich auch Wissenschaftlerin geworden, eben nicht Politikerin. Ich bin nicht wirklich in der aktiven Politik tätig, weil ich eben auch liebend gerne immer wieder mich in neue Fragen einarbeite und hier eben von dieser Neugierde einfach eine neue Frage erörtern zu können, und zwar in allen den Details, das treibt mich wirklich an.
Die Neugier, das ist ein Thema, klar, ich glaube, ohne das kommt Mann oder Frau nicht als Wissenschaftlerin voran. Wenn das nicht in einem brennt, dann hat man vielleicht auch nicht den leidenschaftlichen Angang an die Themen. Wie entwickeln Sie Ihre Fragestellung? Wo finden Sie neue Fragen? Woher kommt die Inspiration zu forschen?
Also ich muss sagen, diese Frage, warum gibt es Krieg und warum gibt es Gewalt in der Welt, die kommt eben von ganz vom Anfang, was Sie gerade angesprochen haben, weil ich eben in Konfliktzonen zum Teil auch aufgewachsen bin. In Sri Lanka gab es einen Bürgerkrieg und ich dort gesehen habe oder mich immer auch selbst gefragt habe, schon als Kind, warum gibt es ja immer noch diese Gewalt? Und so wusste ich schon relativ früh, dass ich eben diese Außenpolitik gehen wollte. Ich habe dann auch schon immer gedacht, vielleicht eher im Auswärtigen Amt als Diplomatin, also dass ich als Wissenschaftler arbeiten werde, das war mir nicht so klar. Aber auf jeden Fall sehr ein Fokus auf Sicherheit und sehr ein Fokus eben auf die Außenwelt von Deutschland. Und dann diese ganz konkreten Fragen, also zum Beispiel meine Doktorarbeit und dann meine Bücher und Artikel, die ergeben sich schon aus sehr konkreten Anlässen, die ich beobachte. Also zum Beispiel, werde ich nie vergessen, 2008 muss es gewesen sein, da habe ich Österreich beobachtet, wie es in einer EU-Operation, also einer Peacekeeping-Operation, in den Tschad gegangen ist. Und ich habe als Kind Urlaub in Österreich verbracht und kann dadurch ein bisschen einschätzen, was so die österreichischen Interessen sind, politischen Interessen. Und diese Entsendung von österreichischen Soldaten in den Tschad hat mich doch sehr gewundert. Und das war das Puzzle, die große Frage, die dann meine ganze Doktorarbeit und natürlich auch mein erstes Buch informiert hat, weil ich wollte einfach herausfinden, wie kann man diese Entscheidungen von Ländern erklären.
Nehmen Sie uns kurz mit, geht das, diese Quintessenz, wie man Entscheidungen von Ländern erklären kann? Gibt es da ein Muster, eine Idee, die Sie rausgefunden haben?
Ja, also viele Bürger denken ja immer, Kooperation entsteht, weil du möchtest kooperieren und ich möchte kooperieren und dann machen wir einfach etwas zusammen. Also hier war die Idee, Frankreich möchte in den Tschad und Österreich möchte in den Tschad und Finnland möchte in den Tschad und dann gehen sie eben alle in den Tschad. Aber die Wahrheit ist, dass es so eigentlich fast nicht zustande kommt und das hat mich auch ziemlich lange gebraucht, um das zu verstehen, aber die Wahrheit ist, dass sich Österreich eigentlich gar nicht für den Tschad interessiert, aber es interessiert sich für etwas anderes, brennend. Und damals war es eben, dass es eine nicht ständige Vertretung bei den Vereinten Nationen haben wollte und vor allem auf dem Sicherheitsrat und wusste, es bekommt aber diesen Sicherheitsratsplatz nur, wenn es zum Beispiel die Stimme von Frankreich bekommt. Und Frankreich hat dann gesagt, okay, dann machen wir eben dieses Quid pro Quo. Ihr Österreicher helft uns im Tschad und dann helfen wir euch in den Vereinten Nationen. Also im Prinzip, es geht um Verhandlungen. Kooperation entsteht, weil Länder verhandeln und sagen, hier helfe ich dir und dann hilfst du mir dort drüben. Und das ist eben auch der Titel von meinem Buch, Constructing Cooperation. Also Kooperation muss man konstruieren, eben durch diese Verhandlungen. Und das sind große diplomatische Prozesse. Manche Länder sind da richtig gut drin, andere Länder sind nicht so gut drin. Aber das ist die Quintessenz, die man eben verstehen kann, warum überhaupt Kooperation entsteht.
Wie haben Sie gelernt, Ihre Interessen zu formulieren? Hat Ihnen das was geholfen, in die Forschung zu gucken? Nehmen Sie da Sachen auch in Ihr persönliches Leben mit rein?
Auf jeden Fall. Weil nämlich, als ich diese Forschung angefangen habe, wie eben Kooperation entsteht, da kommt man auch ganz schnell ins strategische Denken. Ja, weil man dann eben gerade in verschiedenen Kooperationsprojekten, da ist es nicht so, es gibt eine einzige andere Nation, mit der ich kooperieren kann. Ja, ganz oft und vor allem gerade in diesen Militärinterventionen und in Peacekeeping-Operationen, da kann man sich eigentlich von 192 Ländern die Länder aussuchen, die mitmachen. Es müssen nicht alle mitmachen und so sieht man das ja auch. Also zum Beispiel gerade, egal ob das die EU ist oder die NATO oder die Vereinten Nationen, selbst wenn diese Institution sagt, wir gehen jetzt in den Tschad oder wir gehen nach Mali oder wir gehen nach Afghanistan. Wenn man dann genau hinschaut, wer dann eigentlich seine Soldaten hinschickt, dann ist es oft nur eine Minderheit, die da wirklich teilnimmt. Und das ist eben, das sind diese Verhandlungen. Also wen kann man dann in sein Projekt sozusagen reinbringen und was für ein Quid pro Quo kann man konstruieren? Und das ist eben dann auch Strategie. Ne? Aber für mich, das Wichtigste in meinem eigenen Leben ist sozusagen, dass ich auch, und deshalb bin ich auch an einer Public Policy School, dass die Forschung, die ich mache und dass ich die betreibe, dass sie natürlich auch etwas bringt. Also ich bin da sehr praxisorientiert, ich bin nicht eine Theoretikerin. Also ich möchte dann doch auch sehen, dass ich mit den Informationen, die ich sammle und mit den Theorien und den Daten, die ich entwickle, dass das auch sozusagen der Welt im Hier und Jetzt hilft.
Promoviert haben Sie in Princeton. Die Frage zur Strategie, Kooperation und des Aushandelns. Gibt es da eklatante Unterschiede zwischen den Amerikanern und uns hier in Europa?
Nicht zwischen Amerikanern und Europäern, aber zwischen Europäern. Zum Beispiel Frankreich ist, oder war zumindest, großartig im Verhandeln. Die sind richtige Genies in der Diplomatie. Die Amerikaner sind auch gut, Briten sind auch gut, Deutschland ist leider nicht gut. Warum? Weil diese Idee ist, wie kreiert man eigentlich, was man auf Englisch so schön sagt, Collective Action. Es gibt gibt es viele Theorien dazu, aber was man mittlerweile weiß, es entsteht einfach nicht automatisch. Es muss immer einen Anführer geben, es muss eine Person sein. Und das ist übrigens genauso auch hier in unserem tagtäglichen Leben. Eine Demonstration, die organisiert sich nicht von selbst. Es braucht jemand, die sagt, an dem Tag treffen wir uns an dieser Stelle und dann geht's los. Und genauso ist es eben in diesen ganzen Prozessen, in allen Prozessen übrigens, in der Außen- und Sicherheitspolitik. Ein Land muss etwas vorschlagen und dann kann es erstmal warten. Wer nimmt daran einfach so freiwillig teil, weil es eben eine Konvergenz von Interessen gibt? Wahrscheinlich sind es nicht viele, ja, weil, wie ich eben schon vorher gesagt habe, entweder gibt es diese Konvergenz von Interessen nicht oder, was wir natürlich auch immer haben, Länder sind ein bisschen faul, sind Trittbrettfahrer. Wenn sich jemand anderes darum kümmert, warum soll ich mich darum kümmern, warum soll ich meine wertvollen Ressourcen für etwas verwenden? Also geht es dann ins Verhandeln. Es geht überlegen, wen kann ich noch mit ein paar Incentives auch praktisch dazu gewinnen. Und da gehört sehr viel Aktivismus dazu und eben auch Leadership. Und das hat man so noch nicht ganz in Berlin, zumindest in der Außen- und Sicherheitspolitik, verstanden. In der Wirtschaftspolitik sieht es ganz anders aus, gerade vor allem, wenn man in Euro denkt. Aber in der Außen- und Sicherheitspolitik, da hält sich Deutschland sehr oft zurück. Und oft ist es schade, weil eben dann keine Collective Action passiert.
Ganz anders in Amerika. Wie haben Sie das dort erlebt, da zu studieren, zu promovieren und auch den Austausch mit den Studierenden dort vor Ort und den Professoren?
Mein Hauptgedanke, als ich mich in Amerika beworben habe, um dorthin zu gehen, war, dort werde ich bezahlt während meines Studiums und ich habe keine Sorgen, mein Leben zu finanzieren. Ich habe mein Promotionsstudium in 2007 angefangen und in fast allen europäischen Ländern, mittlerweile hat sich das ein bisschen gebessert, musste man zumindest zum Teil entweder dafür arbeiten, also gleichzeitig arbeiten, oder man musste das Studium selbst finanzieren und dann eben sonstige Quellen anzapfen. Und in Amerika gab es damals schon die Policy, dass alle Stipendien bekommen, also zumindest an diesen großen Universitäten. Und ich werde es nie vergessen, dass ich einen Brief bekommen habe von Princeton, wo stand: Herzlichen Glückwunsch, wir geben Ihnen eine 500.000, um für 5 Jahre in Princeton zu studieren. Was man natürlich wissen muss, ich habe nie diese 500.000 in Cash gesehen, weil da sind dann viel die Schulgebühren drin gewesen und Versicherungen und so weiter und so fort. Aber trotzdem war ich sehr beeindruckt, dass eben eine Universität sozusagen an mich glaubt. Weil für mich war das einfach ein Zeichen dafür, dass diese Universität mich wirklich möchte und dann auch bereit ist, in mich zu investieren. Als ich dort angekommen bin, war das sehr hart. Ich musste Tag und Nacht arbeiten. Ich musste auch in verschiedenen Feldern aufholen. Wie dort eben gerade in der Politikwissenschaft Forschung betrieben wird, ist sehr anders als zumindest in Frankreich, wo ich davor studiert habe, und auch in England. Aber im Großen und Ganzen war das eine fantastische Erfahrung, weil ich einfach wirklich 5 Jahre mich völlig der Wissenschaft habe hingeben können. Ich hatte eben keine finanziellen Sorgen. Ich konnte auch sehr viel Feldforschung betreiben. Ich konnte sehr viel reisen. Ich hatte eine unglaubliche wissenschaftliche Freiheit, zu den Themenfeldern zu forschen, die mich interessieren und nicht nur mein Doktorvater. Also das ist, glaube ich, auch ein sehr großer Unterschied gewesen. Und natürlich ist dort die wissenschaftliche Landschaft ein bisschen anders strukturiert. Sprich, es gibt danach auch Postdoc-Stellen, es gibt diese, was man jetzt Junior-Professuren nennt, und der Einstieg in die Wissenschaft fällt einem leichter. Deshalb kann ich einfach nur sagen, für mich war das ideal. Ja. Aber natürlich, das Land Amerika hat wie jedes Land auf dieser Welt seine Schwächen und Stärken. Ich war dort zu Ende der Bush-Regierung. Und dann aber vor allem unter Obama, aber habe natürlich dieses Land auch sehr, sehr gut kennengelernt und kann es einschätzen, wo eben seine Stärken sind und seine Schwächen.
Erlauben Sie mir, dass ich aber nochmal nachhake, denn Frau Henke, Sie haben angefangen an der Sciences Po. Sie waren an der London School of Economics und Princeton. Also irgendwas, man steigt ja nicht einfach so bei der Sciences Po ein, irgendwas haben Sie anders gemacht als andere.
Nachdem ich mein Abitur in Stuttgart beendet habe, wusste ich erstmal gar nicht genau, wie weiter. Das ist die Wahrheit. Also da von einer Strategie zu sprechen, das wäre eine absolute Lüge. Und ich bin dann erstmal, habe ich ein freies Jahr genommen und war in Mexiko und habe dort in einem Waisenhaus gearbeitet und Spanisch gelernt. Und dort in Mexiko habe ich dann mit verschiedenen Leuten gesprochen und man hat natürlich eine ganz andere Perspektive als in Stuttgart. Und da hat mir jemand von einem zweisprachigen Programm erzählt in Frankreich. Und zwar war das Spanisch-Französisch am Sciences Po. Und ich war hellauf begeistert, weil ich eben dann sehr gut Spanisch konnte und eben Französisch auch, weil ich das schon früher gelernt hatte. Und natürlich ist Englisch immer irgendwo im Hintergrund. Und dann habe ich gedacht, genau dahin möchte ich. Aber zu denken, mir war das ehrlich gesagt gar nicht klar, dass Sciences Po so eine Elite-Universität war, ja, weil es ist mir Leute in Mexiko erzählt haben, nicht mal Franzosen. Und klar, mir wurde es dann schon schnell bewusst und die Wahrheit ist, dass es mir dann auch sehr viele Tore und Türen geöffnet hat. Es gibt da schon eine Laufbahn, also wenn man erstmal sein Grundstudium an Sciences Po macht, ist es leichter dann an die LSI zu kommen, beziehungsweise nach Princeton, das darf man nicht verheimlichen. Aber dieser erste Schritt, da war wirklich also ziemlicher Zufall.
Nach Mexiko aus Stuttgart, auch ein verrückter Weg. Wie viel Schwäbisches steckt denn eigentlich in Ihnen und was haben Sie denn in Mexiko am Schwäbischsein ablegen müssen?
Meine beiden Eltern sind keine wirklichen Schwaben. Mein Vater ist aus der DDR geflohen und meine Mutter ist in einer deutschen Familie in 1941 außerhalb von Warschau geboren und dann geflohen und in Lindau am Bodensee aufgewachsen. Also das Schwäbische ist nicht so wirklich in meiner Familie. Aber wie ich vorher schon erwähnt habe, beide haben sich dann entschlossen, unabhängig voneinander übrigens, in den Entwicklungsdienst zu gehen. Meine Mutter als Ernährungswissenschaftlerin, mein Vater als Landwirtschaftsingenieur, aber dann als ein Pfarrer schon im Westdeutschland und haben sich dann auch in diesem Kontext kennengelernt und sind dann eigentlich auch sehr zufällig in Stuttgart gelandet und ich war dann in Stuttgart im Gymnasium. Ich habe sehr viel Respekt vor den Schwaben. Ich war gerade jetzt gestern wieder dort. Meine Eltern wohnen immer noch in Stuttgart und das ist sozusagen auch für mich immer wieder ein Zuhause. Aber es hat mich dann doch sehr schnell wieder ins Ausland gezogen, weil eben ich mich nicht wirklich da verankert gefühlt habe. Ich habe auf jeden Fall, das darf man auf jeden Fall, muss man unterstreichen, meine Eltern haben mir das Internationale vorgelebt.
Auch das Mutige, denn das, was Sie so haben anklingen lassen, klingt ja doch nach bewegten Lebensgeschichten und vor allen Dingen eine Flucht aus der damaligen DDR auch als eine Sache, vielleicht der Angst ins Auge zu blicken, auch Mut aufzubringen und für das, was man fühlt und brennt, wirklich sich auch, wie soll ich jetzt sagen, herbeizusehen ist das falsche Wort, aber wirklich auch unter Gefahr für das eigene Leben zu holen.
Absolut. Also die Lebensgeschichte von meinem Vater und natürlich dann auch seiner Familie, die in der DDR geblieben ist. Aber auch die Lebensgeschichte von meiner Mutter, die vielleicht genauso bemerkenswert ist, weil als junge Frau, und ich spreche hier vor den 60er Jahren, nach Gabon zu gehen, nach Benin zu gehen und da war sie noch ganz alleine und dort eben in verschiedenen Projekten zu arbeiten, das war noch wirklich schwierig damals. Da gab es noch kein Internet, da gab es nicht mal Telefon. In vielen dieser Plätzen, da gab es nicht mal permanente Elektrizität. Auch diese ganzen Gesundheitsfragen waren eigentlich noch nicht wirklich gelöst. Also praktisch Malaria und diese ganzen Krankheiten waren wirklich noch wirkliche Lebensrisiken. Und da einfach zu sagen, ich habe aber diesen Drang, doch diese Länder kennenzulernen und dort eben meine Arbeit auszuüben, das war schon revolutionär zu der damaligen Zeit. Und die steckt auch auf jeden Fall in mir drin. Deshalb eben auch Mowgli. Ich glaube, was Mowgli für mich so ein bisschen repräsentiert, ist zum Ersten die Neugierde, aber eben auch diese Abenteuerlust. Ja, dass man nicht Angst hat vor diesen Risiken, sondern einfach sagt, ich schaue jetzt mal, was passiert denn eigentlich hinter diesem Baum und hinter der nächsten Kurve.
Frau Henke, viele von uns haben Entscheidungen im Leben zu treffen und jeder definiert für sich Meilensteine. Wo sind denn die Punkte, wo Sie, wenn Sie heute auf Ihren Werdegang blicken, sagen, das waren wirkliche Zäsuren, da ist was passiert in die ein oder andere Richtung?
Also die erste ganz große Zäsur war natürlich nach Mexiko zu gehen, muss ich sagen, weil wie so die meisten Abiturientinnen sucht man dann erstmal irgendeinen Studienplatz und in Stuttgart sind sehr viele nach München gegangen oder eben an die Universität Hohenheim oder so an die gängigen Plätze und da einfach zu sagen, ich warte jetzt erstmal ein Jahr Und lass mich inspirieren, ja, weil diese Ideen, die werden natürlich alle in der gleichen Suppe gekocht. Und es ist diese Suppe des Stuttgarter Gymnasiums. Und ich wollte mich erst außerhalb inspirieren lassen. Und es war, also ich war da nicht die Allereinzige, sondern ich war schon im Jahrgang, wo viele so verschiedene Ideen hatten. Und als Deutsche bin ich natürlich auch sehr, sehr privilegiert mit einem Pass, wo ich mich fast überall in der Welt hinreisen kann. Und auch mit einer Währung und mit einer Finanzkraft einfach hier in Deutschland, wo man in den meisten Ländern ziemlich gut leben kann. Das, glaube ich, darf man nie unterschätzen. Also für jemand aus dem Global South ist es eine ganz andere Frage. Kann ich nach Europa reisen oder kann ich in Deutschland leben, als für einen Deutschen nach Brasilien zu gehen oder auch nach Afrika zu gehen und so weiter und so fort. Genau, also deshalb diesen Freiraum mir einfach zu schaffen, in meinem Kopf zu sagen, was will ich überhaupt in meinem Leben nach dem Abitur? Und ich glaube, das war sehr, sehr wichtig. Dann natürlich auch zu sagen, ich mache jetzt internationale Sicherheitspolitik, weil am Anfang am Sciences Po hat so ein bisschen ein Liberal Arts Curriculum, also man studiert erstmal alles, Politik, Jura, Wirtschaft, Soziologie, Geschichte, Sprachen, also man kann auch gar nicht so wirklich wählen, also nur so ein paar Electives, aber im Großen und Ganzen studiert man so die ganzen Sozialwissenschaften und durch. Und da einfach dann zu sagen, ich interessiere mich für Sicherheitspolitik, das ist mein Fokus. Und es war gerade, also wir sind jetzt hier so Mitte der 2000er, war das noch ein bisschen, warum denn? Und dann eigentlich würde ich sagen, mein Schritt nach Amerika zu gehen, war so ein bisschen in dem gleichen Fluss. Also es war gar nicht sowas für mich, sowas Besonderes mehr. Aber dann die große Entscheidung war ehrlich gesagt, wieder zurückzukommen nach Deutschland. Und das war in 2019. Ich hatte das gar nicht so wirklich geplant. Ohne die Wahl von Trump hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gemacht. Die Wahl von Trump hat wie viele von uns Ausländern in Amerika uns sehr bewegt. Ich war dort, ich habe das alles live miterlebt. Auch noch ich hatte sehr viele, die für die Kampagne für Hillary Clinton gearbeitet haben und die dann auch eben in New York waren, in den Headquarters und die dann absolut schockiert waren, weil wirklich die ganzen, man hat wirklich erwartet, dass Clinton gewinnt. Auch die ersten Wochen in Amerika nach Trumps Wahl waren genauso schockierend wie eben die ersten Wochen nach Brexit. Also es kam ein Rassismus hervor, der wirklich schockierend war und auch sehr verletzend. Und dann eben diese Möglichkeit, von der Hertie School zurückzukommen, dieses Institut, also diesen Center zu übernehmen von Wolfgang Ischinger, was natürlich auch eine große Aufgabe war. Aber einfach wieder zurückzukommen nach dann fast 20 Jahren im Ausland, ja, auch in ein Land, das ich zwar immer wieder besucht habe, aber doch so ein bisschen aus den Augen verloren habe, weil eben Deutschland in sicherheitspolitischen Fragen nicht so eine große Rolle gespielt hat. Und ich habe sehr viel Zeit dann eben in anderen Ländern verbracht und nicht hier. Und mich dann eben wieder hier einzufinden, einzudenken, auch in die deutsche Psyche, in die deutsche Denkweise, in die deutsche Gesellschaft. Das war auf jeden Fall auch, aber im Großen und Ganzen, ich glaube, das hat mir auch meine Mentorin in Amerika gesagt, Anne-Marie Slaughter, die wichtigste Entscheidung, die man als Frau trifft, wahrscheinlich in seinem ganzen Leben, ist die Partnerwahl. Weil nämlich, das habe ich auch immer wieder in meinem Leben gemerkt, es hängt so viel davon ab, wie dein Partner auf dich reagiert. Und leider, egal ob man jetzt Mann oder eine Frau hat oder eine transsexuelle Beziehung ist, darauf möchte ich gar nicht eingehen. Ich glaube, es geht hier wirklich um die Charaktere, ob ein Partner sich mit dir freut, wenn du Erfolg hast, oder ob da eben eher Neid und Eifersucht ist. Und oft merkt man dann doch bei vielen Männern und bei erfolgreichen Frauen, dass dann doch dieser Neid und Eifersucht und warum bin ich jetzt nicht der mehr Geld verdient oder mehr Erfolg hat, dass es doch sehr oft noch irgendwo im Hintergrund eine Rolle spielt. Und ich von fantastischen Arbeitskollegen und Studienkolleginnen sehe ich immer noch, dass die Karriere dann entweder abgebrochen wurde oder zumindest nicht mehr Priorität hatte oder weil eben der Partner nicht mitgespielt hat. Und da habe ich sehr lange gebraucht, um jemanden zu finden. Jetzt mittlerweile bin ich sehr, sehr glücklich, weil eben mein Partner mir wirklich Flügel gibt. Ja, er ist jemand, der sich unglaublich für mich freut, der allererste ist, der zum Beispiel wahrscheinlich auch diesen Podcast sich anhören würde. Und das weiß ich selbst, wenn man in 20 Jahren ist oder dann 30er Jahren, da denkt man, jetzt muss ich doch jetzt endlich diese Frage für mich beantworten und dann bin ich halt mit irgendjemandem zusammen oder heirate ich und jetzt will ich doch diese Kinderfrage einfach aus dem Weg räumen, weil die Zeit tickt. Aber da würde ich einfach sagen, da muss man einfach gut überlegen. Und manche haben das Glück, schon früh da jemanden ideal zu finden, andere nicht. Aber ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage, die vielleicht vielen Frauen nicht so ganz bewusst ist.
Sie haben angesprochen, Ihre Mentorin in Amerika. Ein Thema auch so hier in Deutschland, auch für junge Menschen, Männer wie Frauen. Dieses Mentorensystem ist uns ja noch gar nicht so bekannt. Sie haben das schon als Stütze empfunden.
Unglaublich. Unglaublich. Und übrigens deshalb jetzt auch an der Hattie School haben wir ein ganz tolles Mentorenprogramm, wo eben Studenten regelmäßig, also entweder Mentoren von einer beruflichen Perspektive oder eben eher von so einer persönlichen Entwicklungsperspektive treffen können. Weil ich glaube, es gibt einfach ganz viele Fragen, die man selbst hat, wo man nicht einfach im Internet oder in Büchern eine Antwort findet. Und da helfen einfach diese Gespräche. Und für mich war das also gerade auch, wie ich mich als Frau in diesem Berufsfeld zurechtkomme, da musste ich mit Mentorinnen sprechen, weil da habe ich auch nichts eben im Internet gefunden oder in irgendwelchen Büchern. Und auch eben nicht bei meinen männlichen Mentoren. Ich hatte auch männliche Mentoren, also vor allem dann im Wissenschaftsbereich. Aber die haben solche Fragen eben auch nicht beantworten können, weil sie in einer ganz anderen Welt aufgewachsen sind. Gerade eben so diese Familie und Beruf, wie lässt sich das vereinen? Das haben die meisten Menschen, Männer in dieser Generation noch nicht die Fragen stellen müssen. Mittlerweile schon, das sehe ich ganz, ganz deutlich jetzt bei meinen männlichen Studenten. Da stellt sich die Frage total. Ja, aber in dieser anderen Generation war das, glaube ich, noch was anderes.
Was ich bei Ihnen so durchhöre und was mich wirklich fasziniert, ist die Legitimität, Interessen zu formulieren. Und vielleicht wollen Sie das nochmal auch als Appell nach draußen, auch an alle jungen Frauen, Menschen, aber vor allen Dingen auch an Frauen schicken, dass es legitim ist, ihre eigenen Interessen zu formulieren, die zu finden und auch zu verfolgen.
Ganz genau. Und hier sage ich auch immer meinen Studentinnen, reach for the stars. Ja, also das halte ich auch für ganz wichtig, dass man auch ehrgeizig ist mit sich selbst und sagt, das ist das Leben, das ich führen möchte. Und erstens ist es legitim, ja, und zweitens kann mich auch niemand davon abhalten. Das heißt nicht, dass ich anderen Menschen wehtun möchte in diesem Prozess, weil ich glaube, das ist auch eine ganz falsche Strategie. Aber weder meine Eltern noch die Gesellschaft noch eben Partner und Freunde halten mich davon ab. Und da ist es eben ganz wichtig zu unterscheiden, wer unterstützt mich und wer hat eigentlich ein bisschen Angst vor meiner Formulierung der Interessen, weil vielleicht denkt sie dann, ich trete auf jemand anderes Füße. Ja, aber ich glaube, diese Angst darf einen nicht zurückhalten, weil es gibt genug Platz in dieser Welt für jegliche Träume. Ja, also dass man dazu denkt, es gibt nicht für uns alle Platz, das ist auch ein Fehler.
Sie waren in unglaublich vielen Ländern. Wo waren Sie noch nicht und wo geht's als nächstes hin?
Ich war noch nie in Pakistan. Ich interessiere mich sehr für Fotografie. Ich bin eigentlich auch sehr naturverbunden für Tiere. Und das ist in Pakistan also noch absolut fantastisch, weil da eben sehr, sehr wenige Touristen sind.
Ich sage das mal kurz. Unter marinahenke.com kann sich jeder mal anschauen, was Sie denn so fotografieren. Und das sind, ich habe es vor mir gerade aufgemacht, sehr bewegende Naturaufnahmen, aber auch Beobachtungen, fast schon Studien einzelner Menschen, aber auch Situationen. Wenn Mann oder Frau auf Ihre Website schaut, gibt es ein Bild von einem UN-Blauhelm von hinten, am Hals umhängt mit einem Patronengürtel in einer Situation mit Zivilisten. Ich kann gar nicht so genau erklären, was für eine Art von Situation es ist. Nur es ist, als ob Sie fast durch die Augen dieses Soldaten blicken. Was hat Sie bewogen, dieses Bild aufzunehmen und wo ist es entstanden?
Das ist aus Darfur, also einer Region im Sudan. Und da vielleicht erinnern sich ein paar unserer Zuhörerinnen, gab es wirklich einen Genozid, ja, in den Nullerjahren. Und dann wurde dort eine sehr große UN-Mission hingeschickt, eine Friedensmission. Und ich habe diese Friedensmission damals erforscht, eben auch unter dem Hintergrund, wie kann man erklären, dass die Länder dort die Truppen gestellt haben. Es war eben auch so ein sehr interessantes Wirrwarr von verschiedenen Ländern, die da eben teilgenommen haben. Und dann bin ich da hingereist. Und wie alle Reisen, man weiß nie genau, was man lernt, bevor man dort ist. Natürlich als Forscher hat man da immer Pläne und man hat dann Interviewfragen und man denkt, man genau das möchte man jetzt erforschen und dann erforscht man doch was ganz was anderes, weil eben der Kontakt lokal dann nochmal ganz anders ist. Aber ich halte es für sehr, sehr wichtig, wenn man diese Bücher schreibt, dass man auch dann immer wirklich versucht, dorthin zu reisen. Aber natürlich, gerade wenn man Konfliktforschung macht, ist das manchmal sehr, sehr schwierig.
Ich höre bei Ihnen immer durch, Leute, geht raus, schaut euch die Welt an, weil nur dann könnt ihr sie verstehen, dann könnt ihr auch dazu arbeiten, dann könnt ihr auch vielleicht euren Beitrag dazu leisten, was ihr heute in die Welt selber aus eurer Forschung und Wissenschaft gibt, damit sich etwas ändert, von dem ihr meint, dass es sich ändern sollte. Was würden Sie jungen Studierenden jetzt heute sagen, wie gelingt dieser erste Schritt raus in die Welt von denen, die vielleicht nicht so früh die Berührung mit dieser hatten, so wie Sie?
Also zuerst möchte ich sagen, dass ich finde, es muss eine Grundmotivation sein, sozusagen, dass wir wirklich diese Welt, in welcher Facette auch immer, aber prägen wollen. Und dafür müssen wir sie auch verstehen. Mein Doktorvater in Princeton in der allerersten Woche hat gesagt, Marina, you cannot be in this business for money or for fame. Ja, also man wird nicht reich und man wird wahrscheinlich auch, also höchstwahrscheinlich nicht berühmt. Also dich selbst muss irgendwas inspirieren, damit du Forscherin wirst. Und das kann die verschiedensten Sachen sein, ja. Aber er hat gesagt, was ganz wertvoll ist, ist die Liebe einfach zu dieser Welt, ja. Und einfach einen tiefsten Respekt vor diesen ganzen unglaublich komplexen Prozessen. Und ich muss sagen, da hat er mir aus dem Herz gesprochen, weil ich habe nicht mein Doktorstudium angefangen, um Geld zu machen oder berühmt zu werden, sondern es war eben bei mir diese Neugierde. Aber ich finde, man kann das auch eben anders ausdrücken und sagen, einfach ein unglaublicher Respekt, wie wunderschön diese Welt ist. Und immer wieder auf diesen Reisen sehe ich das eben. Und ich brauche das auch immer wieder als Bestätigung, weil natürlich, Sie können sich vorstellen, also mittlerweile meine Arbeit ist sehr kompliziert. Ja, also zum Beispiel gerade vor 2 Wochen war ich das letzte Mal in München bei der Münchner Sicherheitskonferenz und da hatte ich es fast nur mit Nuklearwaffen zu tun. Und das sind sehr schwierige Unterhaltungen, ja, wo wir auch konstant über nukleare Explosionen zum Beispiel nachdenken. Und dann muss man doch immer wieder diese Bilder zurückrufen, warum man das alles macht. Und im Endeffekt ist es, weil mir eben diese Welt sehr am Herzen liegt und ich doch irgendwie einen kleinen Beitrag dazu stiften möchte, dass sie so bleibt, wie sie ist oder vielleicht sogar besser wird.
Sie sind Forscherin als Frau in der Männerdomäne. Erlauben Sie mir das. Aus deutscher Sicht ist es immer so, als ob die Außen- und Sicherheitspolitik etwas ist, was so eine Männerwirtschaft ist, formuliere ich jetzt einfach mal so frei vor mich hin. Sie haben auch andere Erfahrungen gemacht und gerade in Amerika sieht es ganz anders aus. Sie haben Madeleine Albright kennengelernt und haben da auch nochmal ein anderes Verständnis für dieses Thema bekommen.
Madeleine Albright, Anne-Marie Slaughter, die vielleicht auch ein paar hier kennen. Sie war die Director of Policy Planning unter Clinton. Ich kenne sie persönlich, sie war Professorin in Princeton. In der ganzen Außenpolitik von Amerika seit den 90er Jahren gibt es wirklich sehr starke Frauen. Und die große Ausnahme ist in Deutschland, wo wir jetzt die allererste Außenministerin haben und wo wirklich Sicherheits- und Außenpolitik sehr männlich geprägt ist. Aber im Ausland ist es anders, auch in England und Frankreich zum großen Teil. Und was ich jetzt gerade eben sehe und was ich immer wieder, ich sehr kurios finde, ist, dass es passiert etwas, aber ich bin in ganz vielen Treffen, wo ich ältere Männer habe, also so Mitte 50 und aufwärts, und dann relativ junge Frauen. Aber diese Zwischengeneration von Frauen, also zwischen 45 und 55 oder selbst älter, die ist völlig übersprungen worden. Also es tut sich etwas, es gibt Plätze, es gibt da wirklich einen Wandel, aber leider ist es halt ein bisschen zu spät auf eine gewisse Weise, und es sind jetzt wirklich, also diese Kombination ist dann immer sehr interessant, weil man, das können Sie sich vielleicht vorstellen, die Fotos sind dann sehr immer interessant, weil relativ alte Herren, relativ junge Frauen und niemand zwischendrin.
Gibt es dann Verständigungsprobleme?
Absolut. Absolut. Und leider sehe ich da auch nicht so wirklich, dass das immer die Übersetzung möglich ist. Und im Prinzip, vor allem gerade was auf NATO-Ebene oder so auf so Regierungsebene stattfindet, ist einfach, dass sich zwei verschiedene Gruppen gegenüberstehen und das Resultat dann ein Kompromiss ist, aber es ist nie, dass eine Gruppe die andere überzeugen kann, sozusagen. Und manchmal sind diese Kompromisse tragfähig, aber in manchen Bereichen sind die Kompromisse eben, sozusagen eine Brücke ins No Man's Land. Und das finde ich oft sehr schade.
Ist der Kompromiss dann weit weg von dem Handel der Interessen, den Sie zu Beginn angesprochen haben?
Ja, oder beziehungsweise dieser Kompromiss ist dann nicht wirklich eine solide Strategie. Und deshalb in vielen Bereichen, also einer der Gründe, es ist nicht der Hauptgrund, es gibt, glaube ich, nochmal schwerwiegende Gründe, aber es ist einer der Gründe, warum eben sehr viele von den Dokumenten, die produziert werden, sehr so Wischiwaschi-Dokumente sind. Und man fragt sich dann immer, also ist das gezielt so? Nein, es ist nicht gezielt so, ja, aber man versucht eben da Kompromisse einzugehen. Aber es ist, ich glaube, es wäre viel schöner, wenn sich eine Gruppe beziehungsweise wenn man sich durch Argumente eben doch irgendwo auf einem mehr solideren Standpunkt wiederfinden könnte.
Und nicht jedem fällt es ja leicht, seine eigenen Interessen zu formulieren. Haben Sie noch einen Tipp aus Ihrer Forschung? Gibt es da sowas wie Tour 1, 2, 3 und dann weißt du, was deine Interessen sind?
Das Allerwichtigste ist, dass man seine strategischen Ziele ganz genau definiert. Und hier, ich unterrichte einen Kurs in Grand Strategy an der Hertie School, machen wir immer wieder Übungen und Übungen dazu. Weil zum Beispiel im persönlichen Leben. Viele sagen, mein Hauptziel, mein strategisches Ziel sozusagen, ist glücklich zu sein. Da sage ich Ihnen, das ist ein katastrophales Ziel. Weil was ist denn überhaupt glücklich sein? Das bedeutet ja für jeden etwas anderes. Also der erste Schritt muss immer sein, zu definieren, was ist denn glücklich sein für mich? Heißt das, dass ich pro Tag 5 Stunden arbeite und dann mache ich 5 Stunden Sport? Oder heißt es, dass ich eine Familie habe und viel Zeit mit dieser Familie verbringen kann? Oder dass ich malen kann, reisen kann? Was ist glücklich sein? Und erst, wenn man das definiert hat, ganz konkret, muss man wirklich ganz konkrete Ziele setzen. Weil es ist viel leichter, sozusagen eine Strategie zu entwickeln, wenn ich sage, jedes Jahr möchte ich mindestens 3 Jahre reisen. Das ist eine konkrete Strategie, ein strategisches Ziel, als zu sagen, ich will glücklich sein oder ich will Liebe finden. Was heißt denn überhaupt Liebe? Und diese ganzen gleichen Fehler werden eben auch auf der Staatsebene gemacht. Zum Beispiel sagt man da oft, wir möchten Weltfrieden oder wir möchten Multilateralismus. Das sind alles Ziele, die sind eben viel zu vage. Das ist das Erste. Und das Zweite ist dann wirklich zu definieren, was sind denn die Hindernisse? Und da auch wieder im Persönlichen, aber natürlich dann auch eben auf einer globalen Ebene. Was steht wirklich zwischen mir und meinem strategischen Ziel? Und da muss man eben auch ganz genau gucken, sind das psychologische Hemmnisse, sind das institutionelle Hemmnisse, sind das Personen, die einem nicht das gönnen oder eben einem im Wege stehen und so weiter und so fort. Und dann zu versuchen, warum existieren diese Hindernisse, und dann entwickelt man erst diese Strategie. Weil für ganz viele, auch für meine Studenten, die haben die sozusagen sehr viele Wünsche und sagen, ich sehe mich genau in so einem Leben. Aber da denken sie nicht wirklich strategisch, wie man dahin kommt, weil es ist ein ganz großer Unterschied zwischen einer Strategie und einem Wunsch. Und ich glaube, erstmal das zu begreifen, das ist schon mal ganz, ganz wichtig.
Jetzt musste ich selber mal kurz drüber nachdenken, was mein Ziel und mein Wunsch und meine Strategie ist. Aber das teile ich jetzt an der Stelle nicht mit allen. Aber Sie haben mich ins Nachdenken gebracht. Wenn Sie jetzt sagen, bei aller wirklich Ernsthaftigkeit, Sie sind so in Ihren Themen drin, Sie lassen mal die Seele baumeln und gehen in Berlin einfach mal los. Was machen Sie dann? Trifft man Sie beim Joggen? Gehen Sie Musik hören? Lesen Sie mal ein Buch, das nichts mit Politik zu tun hat? Wofür brennt Frau Marina Henke sonst noch?
Ich brenne für Natur. Also für mich ist das Schönste eigentlich, dann rauszufahren. Bei uns ist es dann immer Mecklenburg-Vorpommern. Das ist da noch, wo man noch in die unberührteste Natur findet, zumindest im Umland von Berlin. Und dann einfach spazieren gehen, einfach sich an einen der sehr viele Seen dort zu setzen. Das ist für mich da, wo ich Ruhe finde und ja, auch wieder Inspiration. Sonst, wie Sie schon selbst gesagt haben, mein Leben gerade ist natürlich sehr voll. Aber darüber möchte ich mich nicht beklagen, weil das ist natürlich auch toll auf eine gewisse Weise, dass eine Forschung ja, anerkannt wird und mir macht das ja auch Spaß. Also das darf ich auch nicht verheimlichen.
Vielen Dank, dass Sie trotz des vollen Terminkalenders die Zeit heute für mich und uns alle hier gefunden haben, ins Gespräch zu gehen. Ich kann Ihnen allen nur empfehlen, schauen Sie sich die Fotos auf der Website von Marina Henke an, lassen Sie sich inspirieren und vielleicht überlegt der ein oder andere von Ihnen auch mal, mit welcher Strategie er oder sie seinem oder ihrem Wunsch näher kommt. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Offenheit und dass Sie uns mit in Ihr Leben gelassen haben. Dankeschön, Frau Henke.
Danke, war mir ein Vergnügen.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!